Ich darf euch alle ganz herzlich zu unserer Gemeinschaftsstunde heute Abend begrüßen. Wir möchten beginnen im Namen Jesu. Ich möchte zunächst still werden zum Gebet. Herr Jesus Christus, unser Heiland, unser gnädiger Herr und Gott, danke, dass du auch heute Abend wieder bei uns sein möchtest, dass du unter uns bist und dass du reden willst zu uns. Herr, du siehst auch, was wir alles mitgebracht haben, was uns auf dem Herzen liegt, was uns bewegt, was uns bedrängt. Wir möchten es einfach dir vor die Füße legen und dich bitten, dass du uns zur Ruhe bringst und dass du uns ein hörendes Herz gibst, offene Ohren, ein sehendes Auge. Danke, Herr Jesus, für deine Nähe und du bist da. Und so wollen wir dich loben und preisen und dir Danke sagen dafür. Amen. Wir sind heute Abend im Jesaja. Ich möchte noch mal kurz einleiten. Das letzte Mal im Christustreff war ja der Jesaja Kapitel 41 dran. Und erinnern wir uns vielleicht dran, Israel war zerstreut in der Verbannung. Es ist schwer unter Druck und sieht hoffnungslos aus. Vielleicht hätten sie sich auch gedacht, ob wir jemals wieder nach Hause kommen. Auf und ab. Hoffen und Bangen hat sich abgewechselt. Ja, aber dann kam wieder ein Trostwort vom Jesaja. Ein Trostwort des lebendigen Gottes zu dem Volk durch. Ich lese es gerade mal, und zwar, das heißt: Fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du armer Haufe Israel, ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Das war wieder so ein Zuspruch in diese verfahrene und hoffnungslose Situation. Und weiter zurück, können wir uns ja noch erinnern, kommen wir von den Josefsgeschichten her und wissen, was schon für einen Anfang damals das war, im Ursprung des Volks Israel. Viel Unrecht, Lüge, Totschlag, Eigensinn ist da vorkommen. Und trotzdem hat der Gott Israels sein Versprechen, das er dem Abraham gegeben hat, von Anfang an gehalten bis heute. Er hat es nicht gebrochen, sondern er hat es gehalten zu diesem Volk bis heute. Und er hat es im Blick, auch heute noch. Und dieses Volk ist einfach ein Segen für die Menschheit. Segen für alle Völker. Da möchte ich einfach jetzt dieses nochmal darstellen. Dieser Segen kommt ja aus dem Volk Israel. Zuerst kommt Jesus Christus, der Sohn Gottes, aus diesem Volk. Unser Erlöser. Und heute kommen aus diesem Volk Innovationen, Entwicklungen für die ganze Welt, die Fortschritt bringt, die Gutes bringt. Und das ist doch einfach auch wieder ein Hinweis. Dieses Volk, dieses kleine Volk, ja, es wird irgendwo zum Zentrum der Weltmacht, der Entwicklungsgrößen, die sich dort ansiedelt. Es ist Segen. Ich möchte jetzt den Text lesen für heute Abend. Kapitel 42, die Verse 1 bis 9. Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis auf Erden das Recht aufrichte, und die Inseln warten auf seine Weisungen. So spricht Gott der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Odem gibt und den Geist denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit. und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden. Dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich euch auch Neues. Ehe denn es aufgeht, lasse ich es euch hören. Schon im ersten Vers leuchtet es auf, dieses Licht der Welt. Siehe, das ist mein Knecht. Ich halte ihn. Jesaja redet dieses zunächst zu den geknickten Israeliten, die zerstreut in der babylonischen Gefangenschaft ausharren mussten. Sie waren niedergeschlagen. Die Stimmung war am Boden. Und sie hätten wahrscheinlich keine große Hoffnung gehabt. Und die wenigen, die sich noch an das, was war, erinnern wollten und den Blick nach ihrem Jerusalem nicht verlieren wollten, sie wurden auch immer weniger. Und genau da hinein redet Gott durch seinen Propheten und lässt diese tröstliche Botschaft ausrichten. Ich habe eure Zukunft im Blick, nicht euer Untergang. Alles Unrecht, alles Leiden, das euch begegnet, wird einmal ein Ende haben. Siehe, das ist mein Knecht. Ich halte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Auch wenn der Name Christus jetzt hier nicht genannt wird, können wir doch deutlich erkennen, dass es hier um diesen Knecht Gottes geht, um seinen allerliebsten Sohn geht, den der liebende Gott zum Knecht macht. Zu dem Knecht macht, der alles ausführt, der die Schwerstarbeit auf sich nimmt, um heil zu machen, was am Sterben ist, um heil zu machen, was am Boden liegt, um aufzurichten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir an einen Knecht denken, dann verbinden wir doch das meistens zuerst einmal mit der Landwirtschaft. Dort hat es noch Knechte gegeben. Ein Arbeiter in der Landwirtschaft, schlecht bezahlt, arbeite bis zum Umfallen, von morgens bis abends, bis dunkel wird. Und gehorsam ohne Widerspruch. Das ist der Knecht. Die Unterkunft, ein Britsch, um drauf zu liegen und so auszuruhen oder auch zum Schlafen. Aber sonst einfach nur bemitleidenswert. Weil er der ist, der den Dreck für die anderen beseitigt, der den Dreck für andere arbeitet, damit es den Menschen gut geht. Und ansonsten, der Knecht war in der Gesellschaft damals als minderwertig angesehen, gerade gut genug für andere zu arbeiten, aber rechtlos in der damaligen Gesellschaft. Eben der Fußabtreter, auf dem herumgetrampelt wird. Und wenn dann keine Arbeit mehr da war, dann konnte er weggeschickt werden, weil er ja sonst nur am Brotkorb hängt. Und wie ganz anders ist dieser Knecht hier, den der Jesaja verkündigt. Siehe, das ist mein Knecht, steht hier. Ich halte ihn. Und dieser Knecht ist nicht irgendein Knecht. Und dieses Siehe, das hier ganz am Anfang steht, das soll den Blick der Menschen besonders, uneingeschränkt, ausschließlich auf diesen Knecht richten. Nichts anderes ist jetzt hier dem Jesaja wichtig, als der Blick auf meinen Knecht, den ich, Gott redet hier, den ich festhalte, den ich trage. Er ist mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. So drückt es der Jesaja hier aus. Und da passt kein Blatt Papier dazwischen. So eng hat Gott seinen Knecht an sich gebunden. Mein Auserwählter, heißt es hier. Das geht weit darüber hinaus, als nur Knecht zu sein. Gott macht sich hier eins mit seinem Auserwählten. Gott ist mit seinem Auserwählten ein Herz und eine Seele. Und Gott hat sich unlösbar durch seinen Geist mit seinem Auserwählten und zugleich mit seinem Knecht verbunden. Es lässt sich nicht trennen. Gottes Auserwählter, der das Ohr ganz an Gottes Herz und Mund hat, ist zugleich sein Knecht, der alles im Sinn Gottes, nach Gottes Willen, für die Menschen tut. Und dieser Knecht Gottes ist ganz Mensch. Dieser Knecht Gottes ist ganz Mensch und wird von den Menschen wie ein Knecht behandelt, wie es damals üblich war, wie ein Knecht behandelt. Und dieser Auserwählte Gottes wird von den Menschen als Knecht wahrgenommen, der auf der untersten Ebene arbeitet. Die Großen, die Angesehenen, die Mächtigen, sie verachten ihn. Es ist keiner, der große Rede schwingt, der beeindrucken will und dem man nicht so unbedingt zuhören möchte, wenn man große Worte hören möchte. Es war einer, der zu den Schwachen kommt, zu den Schwachen redet, zu den Kranken, zu den Hoffnungslosen hält. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Dieser Knecht heilt, er verbindet, er gibt Hoffnung. Hoffnung den Elenden, den Hoffnungslosen, den Abgehängten. Dieser Knecht Gottes arbeitet sich an den Nöten, an der Verlorenheit, an den Gestrandeten, an den gefallenen, kranken Menschen ab. Der Knecht Gottes nimmt sich der schuldig gewordenen Menschen an. Er nimmt ihnen die Schuld ihres Lebens ab und macht sie los von dieser erdrückenden Last, damit die Menschen wieder leben können, damit sie aufatmen können und aufstehen können wieder. Aber passiert es einfach so? Am Ende vom Vers 3 steht: In Treue trägt er das Recht hinaus. Dieser Knecht, Jesus Christus, verschafft uns Menschen die Erlösung von unserer Schuld. Er schreckt nicht davor zurück vor dieser ungeheuren Last des Leidens und Sterbens, was ja wir Menschen verursachten. Dieser Knecht Gottes steht treu zu uns verlorenen Menschen. Und wenn hier steht, in Treue trägt er das Recht hinaus, dann verstehe ich das so, dass einerseits der Knecht Jesus Christus die gerechte Strafe Gottes für uns Menschen auf sich nimmt. Sie trägt bis zum Tod, auf dass wir Frieden hätten. Er erfüllt das Recht Gottes an uns Menschen, an uns gefallenen, entfernten Menschen. Andererseits bedeutet das aber auch, dass durch Jesus Christus, dem Knecht Gottes, wir wieder das Recht zugesprochen bekommen, Gottes Kinder zu werden. Das, was wir Menschen verwirkt haben, hat der Gottesknecht wieder für uns neu erworben. Er hat uns den Weg, der ja verschlossen war, wieder geöffnet, der Weg zu Gott, dem Vater. Durch Jesus Christus haben wir wieder das Recht, als seine Kinder vor Gott zu treten. Und das gilt für alle Menschen weltweit, sofern die Menschen diesen Gottesknecht in Anspruch nehmen. Solange Jesus Christus, der Erlöser, der für unsere Schuld gestorben ist, in Anspruch genommen wird. Und nur durch Jesus können wir Menschen zu dem Vater im Himmel kommen, der seine Geschöpfe von Anfang an geliebt hat. Was ist das für eine Aussicht, dass dieser Gottesknecht für uns getan hat?
Habt ihr schon mal einen Diamanten in den Händen gehalten? Also ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es jemals so weit bringen werde. Aber ich habe das so vor Augen, wie so ein Juwelier, wenn er so einen Diamanten nimmt und wenn er den genauer angucken will, was macht er dann? Hat er so eine Lupe, genau, und dann guckt er den an, ob der auch lupenrein ist, ja, ob da irgendein Fehler dran ist. Er wird ganz genau betrachtet. Und das fiel mir jetzt gerade so ein, wo ich dachte, Gott sagt, siehe. Ich dachte, wenn Gott siehe sagt, dann sollte man genauer hingucken. Vielleicht wie mit so einer Lupe ganz genau mal schauen, was er einem da vor Augen hält. Es wird uns ja jeden Tag ganz viel vor Augen gehalten. Es strömt ganz viel auf uns ein, oft Dinge auch, die uns die Welt vor Augen hält, was man alles haben sollte. Vielleicht ist es euch schon mal gegangen, ihr wart im Internet, habt irgendwas gesucht, euch über irgendwas informiert und auf allen Seiten tauchen dann Produkte auf, die genau dazu passen, die du jetzt genau da kaufen solltest, weil eben Google sozusagen alles weiß und dir dann alles passend vorschlagen kann, weil du hast dich ja dafür interessiert. Aber Gott zeigt uns nicht Dinge, sondern Gott zeigt uns eine Person. Das ist eigentlich, die ganze Bibel zeigt uns eine Person, aber manchmal tritt es viel deutlicher noch hervor, wie hier in diesem Text, der nur einer von fünf ganz elementaren Texten bei mir Jesaja sind, die diesen Messias, der kommen soll, diesen Retter, der kommen soll, dem Menschen vor Augen führt. Und wenn wir das genauer angucken, wenn wir auch hier, das habe ich schon gesagt, es ist Jesus auch, der auf den es hier hindeutet. Wenn wir uns das genauer angucken, der Paulus hat gesagt, im Hinschauen, im Jesus anschauen, wird man verändert, wird man ihm ähnlicher. Also wir können nichts Besseres tun, als da wirklich genauer hinzuschauen. Also manchmal ist auch die Frage, ist das wirklich Jesus, um den es hier geht? Da gibt es ja verschiedenste Auslegungen, also die Juden heute würden sagen, natürlich ist das nicht Jesus. Ja, kann gar nicht. Also Jesus ist ja nicht der Messias in ihren Augen. Und deswegen gibt es auch verschiedenste Auslegungen, wer dieser Knecht sein soll, auf den man hier wartet. Aber schon zur Zeit von Jesus gab es Menschen, die wussten, das ist eine Person, die hat bestimmte Eigenschaften, durch die kommt Rettung. Und wenn ihr mal im Lukas lest, da wird Jesus als Baby in den Tempel gebracht und der Simeon, der lobt dann Gott dafür, dass er jetzt den Christus, den Messias, sehen darf und sagt, durch ihn kommt das Licht zu den Heiden oder zu den Nationen. Das, was hier angekündigt wird. Also der hatte diesen Text vor Augen und wusste, wenn der Retter kommt, das ist nicht nur der Retter für das Volk Israel, sondern auch für die ganze Welt. Also die haben darauf gewartet und in Matthäus 12, zitiert die ersten vier Verse aus diesem Text hier, also Jesaja 42, 1 bis 4, und sagt, in Jesus hat es sich erfüllt. Also für die ersten Christen war es völlig klar, der, von dem hier die Rede ist im Jesaja-Buch, das ist der, der uns in Jesus letztendlich begegnet ist. Und das ist ja manchmal so ein bisschen, jemand hat mal gesagt, das Alte Testament ist wie so ein Aufgabenbuch und das Neue Testament ist das Lösungsbuch. Und so sieht man auch, hier ist so ein bisschen wie ein Rätsel. Also kommt einer, aber wer könnte es denn sein? Und im Neuen Testament sehen wir dann, Jesus erfüllt es. Aber wenn wir an Jesus denken, denken wir dann an einen Knecht, an einen Sklaven, an einen Diener? Das ist das, wo ich so eigentlich ziemlich hängen geblieben bin. Der Knecht. Ist Jesus nicht der Sohn Gottes? kann denn der Sohn Gottes auch der Knecht sein, der Diener? Wie geht das? Das ist schon ein bisschen eine herausfordernde Frage, weil es sich eigentlich nicht zusammenpasst. Also als Sohn bin ich Sohn. Ja, da habe ich meine Diener vielleicht in dem Haushalt. Und die haben was für mich zu tun. Aber da bin ich doch nicht der Diener. Und als Diener bin ich der Diener, als Knecht bin ich der Knecht, da bin ich nicht der Sohn. Also wie passt das zusammen? Aber Jesus ist tatsächlich beides. Im Psalm 2 wird verheißen eben Gottes Sohn und hier eben Gottes Knecht. Und das eine beschreibt seine Stellung in Bezug auf Gott. Er ist wirklich der Sohn Gottes von der Stellung her. Aber er ist eben auch der, der den Auftrag, den Gott gibt, zur vollen, wie soll ich sagen, Zufriedenheit, also vollumfänglich. Also alles, was Gott sagt, tut er. Wir sehen es ganz besonders im Garten Gethsemane, wo er sagt, ich unterstelle mich völlig dem Willen des Vaters. Wenn es anders gehen würde, würde ich es vielleicht auch anders wollen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und so stellt ihn nachher Petrus auch den Juden vor Augen. In einer der Predigten im Tempel redet Petrus davon, dass Jesus der Knecht Gottes ist. Also es kommt nicht oft im Neuen Testament, aber in dieser Apostelgeschichte oder auch in einem Gebet von der Gemeinde zu Gott sagen sie, ja, die Welt hat sich zusammengerottet gegen deinen Knecht Jesus. Das halten sie sogar Gott vor Augen. Also sie hatten in Jesus den vor Augen, der Gottes Willen wirklich tun will. Und das hat Jesus ja auch gesagt. Ich will den Willen des Vaters tun und das ist mir wichtiger als Essen. Also als er da mal im Brunnen war, mit dieser Frau geredet hat in Samaria und die Jünger waren Essen einkaufen gegangen und dann kommen sie wieder und fragen, willst du nichts essen? Dann sagt er, ich hab was zu essen, da habt ihr gar keine Ahnung davon. Weil wenn ich den Willen des Vaters tue, das reicht mir. Ja, das ist für mich Lebenskraft. Da schöpfe ich meine Lebenskraft raus. Natürlich hat er dann auch was gegessen, natürlich hatte auch Jesus Hunger, aber viel wichtiger war ihm, was will der Vater? Und das zu tun und danach zu leben. Er war wirklich der Knecht. Ich dachte, wie ist es bei uns? Ich weiß nicht, seid ihr manchmal auch schon drüber gestolpert, dass der Paulus sich ein Sklave Jesu Christi nennt? Aber was sind wir denn? Sind wir nicht Kinder Gottes? Also sind wir jetzt Sklaven Gottes oder sind wir jetzt Kinder Gottes? Wenn ihr euch bezeichnen würdet, was würdet ihr euch eher bezeichnen? Ja, da gibt es immer so schöne Kerzen, ich bin ein Königskind und so. Ja, so Ermutigungskerzen, das ist ja auch richtig und das stimmt. Aber es stimmt tatsächlich auch wiederum beides. Wir sind eben Kinder Gottes von unserer Stellung her, aber es stimmt auch, dass wir Diener Gottes sind, Sklaven im besten Sinne. Und hier geht es nicht um eine Versklavung sozusagen mit Macht. Ja, jetzt musst du machen, was ich will, weil sonst kriegst du eine entsprechende Strafe, wie man halt wahrscheinlich Knechte dann so behandelt hat. Ja, wenn du nicht machst, was ich will, dann wirst du meine Macht spüren. Sondern es geht ja um ein freiwilliges Hingeben. Ich will tun, was du willst. So hat es Jesus gemacht. Und so soll es auch bei uns sein. Auf der einen Seite bewusst sein, wer wir sind. Ja, wir sind Kinder des lebendigen Gottes, des Schöpfers von Himmel und Erde. Und auf der anderen Seite haben wir einen Auftrag. Und wir sollten uns freuen daran, diesen Auftrag zu erfüllen. Wie beten wir denn, wenn wir zu Gott beten? Wie beten wir im Vater unser? Mein Wille geschehe. Ah nee, dein Wille geschehe. So war's. Genau. Dein Wille geschehe. Wir beten es, aber die Frage ist, meinen wir das auch so? Ist es uns wirklich wichtig und eine Freude und eine Lebenskraft, Gott zu fragen, was willst du? Und dann den Willen auch auszuleben? Da, wo Gottes Geist in uns wirksam ist, da, wo Jesu Geist in uns wirksam ist, werden wir das tatsächlich auch als ein Geschenk, als was Besonderes, als was Kräftigendes erfahren, wenn wir spüren, das ist Gottes Wille und ich darf den Willen auch ausleben in dieser Welt. Und dann sagt eben Gott noch ganz viele Dinge über Jesus, auf die wir jetzt nicht alle eingehen können. Sonst ist die Zeit zu knapp. Aber ihr dürft euch selber mal nachspüren, wie hat sich das denn in Jesus erfüllt, wenn er sagt, ich halte ihn oder ich habe Wohlgefallen an ihm, ich habe ihm meinen Geist gegeben. Eins noch möchte ich noch ein bisschen ausführen, er wird das Recht unter die Heiden bringen oder unter die Nationen. Das war sein Missionsauftrag. Gott hatte ja schon immer nicht nur sein Volk im Blick, sondern die ganze Welt. Selbst bei Abraham hat er schon gesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Nationen, alle Völker. Also selbst wenn Gott so mit einzelnen Menschen handelt, hat er immer im Blick, aber durch dich soll es rausgehen. Und nicht nur auf eine begrenzte Gruppe, sondern durch dich soll, das muss in die ganze Welt raus. Das muss in die ganze Welt raus. Und in Perfektion natürlich tut er es durch Jesus. Er möchte die Menschen erreichen, die ihn nicht kennen. Die Beziehung zu Gott soll wiederhergestellt werden. Mein Recht soll unter die Menschen gebracht werden, die Menschen, die mich nicht kennen. Und er vergleicht diese Menschen wie Menschen, die in einem Gefängnis sitzen. Und jetzt malen wir uns das mal ganz plastisch aus, was das bedeutet. Stellt euch mal vor, man sitzt im Gefängnis und im Gefängnis ist es dunkel, also du siehst nichts. Und du bist da hineingeboren. Es ist nicht so, dass man dich dann irgendwann eingesperrt hat, sondern du lebst da. Und du kennst auch nichts anderes. Das ist deine Lebenswelt. Ein dunkles Gefängnis, begrenzt. Da wirst du auch nicht rauskommen, weil die Türen sind zu. Aber du merkst es gar nicht. Du merkst auch nicht, dass das irgendwie sozusagen schlimm ist. Aber aus Gottes Sicht ist es schlimm. Das ist Gottes Sicht. Er schaut in die Welt hinein, er sieht Menschen, die wie in einem Gefängnis leben, sie kennen ihn nicht und sie sind Gefangene, sie sitzen im Dunkeln. Und jetzt sagt er, und dann schicke ich ihnen einen, der bringt ihnen Licht. Und jetzt stellt euch mal vor, in diesem Gefängnis, wo es dunkel ist und du hast gar nicht wahrgenommen, wo du eigentlich bist und jetzt geht plötzlich das Licht an. Was nimmt man dann wahr? Jetzt nimmt man plötzlich das Gefängnis wahr. Plötzlich merkst du, ich stecke fest. Da hat es ja Begrenzungen, hier komme ich gar nicht raus. Das ist das, wenn der Mensch anfängt, was von Gott wahrzunehmen. Ja, Gott zündet sozusagen ein Licht bei ihm an und der Mensch nimmt wahr, aber so wie ich bin, passe ich gar nicht zu Gott. Ich stecke wie in einem Gefängnis fest, ich komme hier gar nicht raus. Und im zweiten Schritt merkst du, der, der das Licht angezündet hat, der hat auch den Schlüssel in der Hand. Das ist der, der tatsächlich die Tür auch aufmachen kann, ja auch aufmachen will. So heißt es ja, er soll blinde Augen auftun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen, aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Das ist sein Auftrag. So bringt er auch Gottes Recht in die Welt, denn Gottes Recht bedeutet, der Mensch soll eigentlich frei sein, nämlich frei mit Gott zu leben. Nicht frei zu tun und zu lassen, was er will. Das ist das Gefängnis, was der Mensch sich selber gewählt hat, erstmal. Sondern frei wieder mit Gott zu leben. Und wie bringt er es in die Welt hinein? Wenn wir Menschen Recht in die Welt hineinbringen wollen, dann tun wir es wie? Mit Macht und Kraft. Ja, werden Gesetze erlassen, Polizei. Es braucht Gerichte, das Recht muss ja irgendwie durchgesetzt werden. Und irgendwie ist es ganz anders, wenn Gott hier von Jesus spricht, von seinem Knecht, und sagt, er wird eben nicht schreien, wird nicht einen Riesenaufstand machen, man wird ihn nicht hören. Er wird auch keine Begeisterungswelle und Begeisterungsstürme aus, auslösen, dass die Menschen irgendwie jetzt wie euphorisch sozusagen sind und dann eben das tun, was er will. Ganz im Gegenteil, als die Menschen sehr euphorisch wurden, hat er sich immer zurückgezogen. Er hat gesagt, nee, ich will nicht die Emotionen der Menschen, ich will ihr Herz. Ja, mir reicht nicht diese kurze Begeisterung, sondern die sollen ja frei werden, komplett verändert werden. Er wurde auch nicht zum politischen Machthaber, sondern er hat den Einzelnen gesucht. Den Einzelnen, der er merkte, irgendwas stimmt nicht, aber wie so ein Hoffnungsschimmer, war noch was da, wie das, der glimmende Docht, ja, oder das geknickte Rohr, noch ist es nicht zerbrochen und da glimmt noch was. Er kommt nicht und sagt, dann drücken wir es halt aus, sondern er bringt wieder neues Licht hinein. Ich finde das spannend, dass Jesus das mit uns macht. Er guckt eben nicht, wo sind jetzt die besten, wo sind die hellsten Leuchten in dieser Welt, wo sind die stärksten Bäume und die lade ich jetzt in mein Reich ein, sondern er guckt, wo sind die Menschen, die wahrnehmen, ey, ich bin eigentlich am Verlöschen. Ich bin eigentlich geknickt. Und dann kommt er und richtet Menschen wieder auf. So dürfen wir ihn erleben, als einer, der aufrichtet, neu macht. Und genau die Menschen sucht er auch. Er sucht nicht die, die sagen, Jesus, guck mal, was ich kann, mit mir bist du gut bedient, sondern er sucht die, die sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich wirklich, weil ohne dich erlöscht mein Licht, ohne dich zerbreche ich. Hilf mir. So macht er neu. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir erleben dürfen bei ihm, immer wieder neu erleben dürfen. Dass er uns nicht, also es gibt immer wieder Situationen, vielleicht fühlen wir uns immer wieder auch neu mal so geknickt oder am Verlöschen. Aber Jesus ist nicht der, der dein Licht ausdrückt, er ist der, der dich neu anfacht. Er ist nicht der, der dich dann fertig zerbricht und sagt, okay, bist du nichts mehr zu gebrauchen, sondern er ist der, der dich wieder aufrichtet, wieder gerade macht. Das ist er. Er hatte einen Auftrag. Menschen in dieser Welt sollen ihn kennenlernen, sollen neu zurückkommen zu Gott. Jetzt ist Jesus nicht mehr gerade in der Welt. Aber wer sind wir? Sein Leib, sagt Paulus. Er ist das Haupt, wir der Leib. Was ist dann unser Auftrag? Letztendlich genau das weiterführen. Ja, Menschen brauchen Jesus. Menschen brauchen Licht. Menschen sollen frei werden. Dazu sind wir jetzt weiterhin sozusagen in der Welt, um das hinauszutragen in die Welt hinaus. Auf der einen Seite sind wir Kinder Gottes. Auf der anderen Seite haben wir noch einen Auftrag und sollten den auch ernst nehmen. Und das wünsche ich uns auch, dass wir uns immer wieder daran freuen, an dem, wer wir sind und wie Jesus ist und wie er uns immer wieder aufrichtet und neu anzündet und auf der anderen Seite aber auch, dass wir das, wie wir gesandt sind in diese Welt hinein, auch ernst nehmen und sagen, ja, es ist gut, Gottes Knecht zu sein. Es ist gut, nach seinem Willen zu leben und diesen Willen auch auszuleben und uns daran freuen, wenn er Menschen wieder neu aufrichtet. Ich bete noch mit uns. Vater, du bist der Schöpfer, auch so stellst du dich vor in deinem Wort. Und auch hier in unserem Text heute, du bist der Schöpfer, du hast die Menschen geschaffen, hast ihnen Lebensatem gegeben. Und dann sitzen sie da im Gefängnis, im Dunkeln, sie ahnen nicht mal, dass es Licht gibt. Ja, so ging es auch uns, wir ahnten nicht mal von deinem Licht, bis du es in unserem Leben Licht und hell gemacht hast. Und wo wir es merkten, wie gefangen wir sind, hast du den Schlüssel rausgeholt und hast uns frei gemacht. Wir dürfen frei sein, Herr Jesus, weil du dich selber hast in dieses Gefängnis werfen lassen und den Tod gestorben bist, den wir verdient haben. Danke, Herr, dass du den Schlüssel hast. Danke, dass du den Tod besiegt hast. Danke, dass wir leben dürfen und dass wir uns zu Recht Kinder Gottes nennen dürfen, denn dieses Recht hast du uns gegeben. Aber wir haben auch einen Auftrag. Du sendest uns hinein in diese Welt. Du hast gesagt, so wie der Vater dich gesendet hast, so sendest du jetzt uns. Und wir sollen es hineintragen. Nach Deutschland, nach Dornstetten, zu unseren Nachbarn, zu den Menschen, die genauso im Gefängnis sitzen, die dieses Licht brauchen, die dich brauchen. Herr, und ich bitte dich, dass du uns dazu ausrüstest, immer wieder neu mit deinem Geist. Und da, wo wir denken, wir sind so kraftlos und wir sind doch selber so zerbrochen, da wirst du uns dein Licht geben und da wirst du uns aufrichten. Und Menschen werden erkennen, dass es dein Werk ist, was du an uns tust. Und sie werden dich sehen. Und das wünschen wir uns, dass Menschen zu dieser Erkenntnis kommen und dass sie frei werden, frei durch dich. Herr, tu du dieses Wunder auch in unserer Zeit, auch in unserem Volk, auch in unserem Ort, in unseren Familien. Du weißt auch, wen wir auf dem Herzen tragen, wo wir schon vielleicht jahrelang beten, dass du ihn im Herzen oder sie im Herzen anrührst und sie frei werden darf. Dazu bist du in diese Welt gekommen und wir bitten dich darum, dass du das tust, dieses Wunder. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, weil du treu bist und weil du dein Werk ausführen wirst bis zum Ende, auch an uns. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Viel Licht, Freude und Segen wünsche ich euch auch in der kommenden Woche.